Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum Oberursler Forum und zu unserer neuen Reihe an Livestreams. Sie haben es so gewünscht. Wir hatten eine Umfrage gemacht, ob wir auch zum Bundestagswahl Livestreams anbieten sollen, an Betracht der ja, Situation, die noch weiter herrscht, auch wenn es ein bisschen lockerer geworden ist in der Vorstadt. Und ja, da kamen die Livestreams zum Bundestag meist Bürgermeisterin-Wahl so gut an, da haben wir gesagt, dann machen wir weiter und laden die Direktkandidaten und Direktkandidatinnen ein vom Wahlkreis 176, das ist der Hochtaunus, hauptsächlich Hochtaunuskreis mit Weilburg und ein paar kleine Orten dazu. Und da haben wir als erstes im Gespräch von der FDP Katja Adler. Guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank für die Gelegenheit,
bitte schön,
also mal ins Gespräch zu kommen.
Ja, Sie waren ja sehr früh nominiert. Das war ja letzten Herbst schon. Also Sie waren ja wirklich so die erste, soweit ich mitbekommen habe, die für diesen Wahlkreis nominiert war.
Genau, die Direktkandidatur ist, meine ich, sogar schon im August gelaufen. Also es war sehr, sehr früh tatsächlich.
Ja, ja. Und, ja dann danke, dass Sie die Einladung angenommen haben. Wir sind gespannt, wie viel Zuschauer. Ich habe immer ein bisschen, man scherzt über diesen Begriff Neuland in der Politik, was Internet angeht. Und heute ist für mich auch Neuland, hier über Bundespolitik zu reden im Livestream. Es gibt ein paar Links, die muss ich erstmal ein paar Links bekannt geben. Das erste ist, weil wir machen das jetzt auf Facebook, bekannterweise in Oberursler Forum. Die erste Frage, wo kann ich das ohne Facebook schauen? Und zwar, das finden Sie hier erstmal diesen Link, wir haben einen neuen Link, obu.li/btw, also Bundestagswahl 2021. Da können Sie uns auf YouTube folgen und im Nachhinein auch alles als Aufzeichnung sehen. Wenn Sie sagen, nein, YouTube ist auch nichts für mich, dann gehen Sie auf Periscope, noch eine völlig andere Plattform, pscp.tv/orscheltoday. Da können Sie auch dieses Livestream und Aufzeichnung sehen. Und wenn Sie jetzt gerade bei Facebook sind und sagen, ich will ja mitmachen, ich habe ja Fragen, ganz wichtig, unten drunter in den Kommentaren bitte. Oder wenn Sie ein Vollbild haben, darüber auf der rechten Seite, dann schreiben Sie bitte da Ihren Kommentar. Am besten besuchen Sie vorher allerdings diese Adresse, obu.li/kommentaren, weil dann wird Ihr Bild und Name mit in den Studiosystem übertragen, dann sehen wir, wer Sie sind und dann kommt nicht einfach diesen anonymen, ein Facebook-Nutzer hat gefragt. So, ja, Sie hatten gesagt, es war jetzt den Sommer letztes Jahr dann sogar und möchten Sie sich, wo Sie kandidiert, also erstmal nominiert wurden, möchten Sie vielleicht ein bisschen sich vorstellen? Sie sind ja in Oberursel, denke ich, schon bekannt, wir hatten schon gesprochen, beim Ergebnisabend, 14. März, hatten wir schon gesprochen. Dann genau. Waren Sie noch Fraktionsvorsitzende zu der Zeitpunkt.
Genau, ich war noch Fraktionsvorsitzende. Ich war seit 2016 Fraktionsvorsitzende in Oberursel und habe diesen Fraktionsvorsitz an unseren damaligen Bürgermeisterkandidaten Michael Planer jetzt abgegeben, der jetzt für uns in der Stadtverordnetenversammlung den Fraktionsvorsitz übernommen hat. Ich bin kommunalpolitisch schon sehr lange aktiv. Seit 2014 bin ich in der Stadtverordnetenversammlung und wie gesagt, seit 2016 dort auch Fraktionsvorsitzende gewesen und auch seit 2016 bin ich im Kreistag und dort auch schulpolitische Sprecherin. Und in Oberursel war ich in der letzten Wahlperiode auch Vorsitzende des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses. Das habe ich jetzt. Ja, das hat jetzt auch jemand anderes inne. Aber ich bin noch in der Fraktion in Oberursel und auch noch in der Fraktion im Kreistag und mache das auch sehr, sehr gerne.
Und noch in den Ausschuss, oder?
Ja, ich bin noch im Ausschuss, im Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss bin ich Mitglied, bin ich noch natürlich, ja.
Ja, natürlich. Okay, dann sind wir gespannt. Wir haben eine Woche vorher, wie immer, nach Fragen gerufen in unser Forum. Es war auch in der Oberursler Woche jetzt drin, letzte Woche, dass wir heute Abend reden. Und es kamen nicht so viele Fragen, wie wir beim Bürgermeisterwahl gesehen haben. Deswegen bin ich gespannt, ob jetzt aus den Zuschauern, die jetzt hier uns live sehen, weitere Fragen kommen. Ansonsten werden wir ein bisschen über die Bundespolitik reden, eine Stunde lang. Aber, Melanie, Bitte?
Ich denke mal, wir unterhalten uns.
Unterhalten uns ein bisschen. Aber erstmal haben wir drei Fragen und die sollten wir jetzt eingehen. Und zwar, Melanie Tasse, vielen Dank für die drei Fragen, weil damit fangen wir jetzt an. Und die erste ist, was machen Sie als Direktkandidatin im Bundestag? Was haben Sie sich vorgenommen? Also wenn wir jetzt vielleicht für alle, die zuschauen und das POVI-Fach nicht ganz beherrscht haben, diese Direktkandidat-Thema aus dem Weg räumen. Also Sie kandidieren als Direktkandidatin, heißt, man kann Sie persönlich wählen. Also man wählt ja Sie persönlich, wenn man Sie wählen will, und eine Liste dazu. Also ich habe zwei Kreuze.
Genau. Das nennt man Erst- und Zweitstimme. Also das hat der ein oder andere sicherlich schon gehört. Erststimme ist für den Kandidaten, also im besten Fall für mich. Und die Zweitstimme ist für die Partei, also dann für die FDP. Also man kann mich direkt wählen, man kann aber auch die Partei wählen. Dann würde ich über die Liste, die ja auch aufgestellt ist für die Bundestagswahl, jede Partei stellt ja auch Listen auf und da würde ich dann, wenn wir genug Prozente für die FDP einsammeln, dann würde ich auch über die Liste in den Bundestag einziehen können, wenn ich das Direktmandat nicht erreiche.
Sie möchten eigentlich zwei Kreuze, um es genau so zu sagen. Genau. Ja. Dann ja, die Frage, warum kandidieren Sie jetzt als Direktkandidatin für den Hochtaunus?
Weil es geht um meine Gesellschaft, es geht ums Leben, um mein Leben, um mein freiheitliches Leben. Es geht um aktiv werden für unsere liberale Demokratie. Und das kann ich natürlich in der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag in der Kommunalpolitik, ist die Basispolitik, diese übergreifende gesellschaftliche Politik, die kann ich sehr gut in Berlin umsetzen und mich dafür einsetzen, für gerade Freiheit, was ja mein Thema oder mein Hauptthema ist. Das kann ich dort, also in Berlin, am besten umsetzen und am intensivsten treiben.
Okay, und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach anders formuliert. Ich würde gerne wissen, warum Sie der Kandidatin geworden sind. Also, genau. Von der persönlichen Seite, Sie haben gesagt, ich will jetzt nicht nur auf die Liste sein und hoffen, dass ich auf Rang, ja, hoch genug sind, sondern Sie möchten jetzt auf den direkten Weg.
Genau. Also ich möchte natürlich auch auf direkten Weg hier über den Wahlkreis einziehen. Das wird ein denkbar schwerer Weg. Aber ich werbe natürlich für unsere oder für meine Themen. Das ist Freiheit, das ist Bildung oder beste Bildung. Das ist natürlich das klassische Thema, wo ich auch immer auch hier kommunal unterwegs bin. Das möchte ich gern auch auf Bundesebene umsetzen und mich dafür einsetzen. Deswegen bewerbe ich mich oder habe ich mich beworben auch für die Direktkandidatur im Wahlkreis 176, um nicht nur in Anführungszeichen über die Landesliste zu kandidieren.
Okay. Und jetzt kommt eine Frage, da sind wir ein bisschen früh dran, finde ich, weil wir haben ja die anderen noch gar nicht kennengelernt, aber was unterscheidet Sie von den anderen Kandidaten, oder besser gesagt, warum sollte man Sie gewählt werden? Also das würden wir am Ende noch mal kurz mal diese Frage stellen, warum sollte Sie gewählt werden? Das frage ich immer am Ende, aber was unterscheidet Sie von den anderen Kandidaten? Ich weiß nicht, haben Sie überhaupt damit beschäftigt, wer sonst kandidiert jetzt im Wahlkreis?
Ja, ich habe mich schon damit beschäftigt. Was uns voneinander unterscheidet, das kann ich, glaube ich, auch für die anderen Kandidaten sagen, ist ja auch unsere politische Ausrichtung. Wir kandidieren ja alle für unterschiedliche politische Parteien mit unterschiedlichen politischen Programmen, auch gesellschaftspolitischen Programmen. Und das unterscheidet mich dann auch von den anderen Kandidaten. Die Liberalen oder die Freien Demokraten, die sind ja sehr bürgerrechtsaffin und auch freiheitsaffin. Und das ist natürlich auch mein Thema. Uns unterscheiden, man kann in einigen Politikfeldern natürlich auch einzelne Punkte jetzt rauspicken, wie auch, da kommen wir wahrscheinlich ja nachher nochmal dazu, auch in der Klimapolitik, da haben wir einfach auch unterschiedliche Ansätze und dann kann sich jeder überlegen, ob der Ansatz für mich der beste ist, ob der Kandidat für mich der beste ist und dann halt dann entsprechend entscheiden und das Kreuz setzen.
Und spielt das so bei diesen Kandidaten auch eine Rolle, dass jetzt, ich sag mal, Wissen Sie, ob das so geblickt wird? Sie kommen ja aus Oberursel. Sie sind ja hier bekannt. Jetzt wählen viele Leute aus der, also der ganze Hochtaunuskreis plus Walburg. Gibt es das so, dass man diesen Trends hat, dass man quasi aus dem Ort Schwerpunkt wählt? Wissen Sie das? Also dass Sie quasi einen Oberursel-Bonus haben, dass jemand aus Oberursel vielleicht guckt und sagt, okay, guck, sie kommt hier aus der Stadt, ist nicht ganz meine Partei, aber liebe das als jemand, der aus dem Hintertaunus kommt.
Also ich hoffe natürlich, dass der Wähler, die Wählerin sich entweder am Küchentisch daheim bei Briefwahl oder im Wahllokal für mich entscheidet. Bestenfalls, weil die Menschen mich kennen und weil sie wissen, wie meine Politik ist, wie auch mein politischer Stil ist, wie meine Themen sind. Und da hoffe ich natürlich auch, dass die Oberursler mich auch kennen. Denn das habe ich vorhin mal kurz gesagt, Kommunalpolitik mache ich schon recht lange. Und Kommunalpolitik ist auch meine Basis, ist die unmittelbarste Politik, die es ja auch gibt bei uns in Deutschland. Also alles, was hier entschieden wird, wirkt auch sehr direkt für unser Leben hier in Oberursel. Und das mache ich seit 2014. Das mache ich mit Herzblut. Möchte ich natürlich auch gerne weitermachen, so es mir zeitlich dann auch gelingt, weil Oberursel mir halt auch am Herzen liegt und die Bürger und die Wähler. Aber auch darüber hinaus, auch Bad Homburg, also der gesamte Wahlkreis, der ist schon ein bisschen größer. Bad Homburg, auch Weilburg, bei Münster, also über die Hochtaunusgrenzen hinaus. Da wird es natürlich für mich etwas schwerer, mich bekannt zu machen. Aber dafür haben wir ja jetzt noch ein paar Wochen und da fahre ich dann auch hin und stelle mich dort natürlich auch vor, ja.
Das heißt, es gibt auch quasi dieser Präsenzwahlkampf in die Fußgängerzonen jetzt im Sommer.
Also so, dass es möglich ist. Im Augenblick sieht es sehr gut aus. Da hoffe ich auch sehr drauf, weil das habe ich schon sehr vermisst im Kommunalwahlkampf. So den direkten Kontakt auch mit den Bürgern, mit den Wählern, auch das direkte Gespräch. Wir unterhalten uns jetzt hier. Das ist schön, aber so im direkten Kontakt, das vermisse ich schon sehr. Und da hoffe ich wirklich drauf, dass wir es ja in den Wochen vor der Wahl wieder haben, dass wir auch wieder in die Vorstadt gehen können, in Oberursel oder auch in die anderen Städte des Kreises, des Wahlkreises, ja.
Okay, so, ich habe hier, habe gerade hier so einen Blick geworfen auf die Kommentare, aber ich sehe jetzt im Moment keine neuen Kommentare. Dann würde ich kurz erklären, wie es weitergeht. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass wir an dieser Stelle noch keine neuen Fragen hatten, dass wir schon am Ende waren. Ich mache das jetzt kurz mal hier. Also, wir hatten überlegt, was machen wir? Es war so ein Fall und ich habe dann mich hingesetzt gestern und habe so meine eigenen Gedanken gemacht über Fragen, die aus dem Kommunalwahl kamen und auch so bundespolitische Themen auch gibt so einen Blick auf die FDP-Website und Facebook-Seite genommen, wie man zu manchen Themen da sich äußert und habe Frau Adler heute die Themen geschickt. Ich habe sie nicht die Fragen geschickt, die ich hier aufgeschrieben habe. Die kennt sie noch nicht, aber ich habe tatsächlich die Themen geschickt, damit sie nicht ganz unvorbereitet jetzt da sitzt und überrascht wird. Und deswegen, wenn Sie Fragen haben, neue dazu, ruhig in den Kommentaren jetzt schon reintun, weil wenn wir hier am Ende meiner Liste sind, denke ich, da werden wir dann, vielleicht sind wir dann schon bei 10 Uhr und dann würden wir dann das Gespräch beenden, wenn es nichts weiteres gibt. Aber ich hoffe, dass wir erstmal ein bisschen reden. Hab schon einiges hier und das kommt auch aus Ihrem Bereich her. Das ist mir gerade so mit dem Bildungspolitik auch in dem, natürlich, wenn man in Oberursel auf den Wahlkampf geht und über Schulen redet, hört man oft zu hören, kriegt man oft zu hören, das ist Kreissache. Und wenn Sie im Kreistag sind, ist es perfekt, dann sind wir an die richtige Stelle. Ich habe jetzt schon mal das hingedeutet mit dem Ganztagsanspruch. Es gab ja deswegen die Frage, wie stehen Sie zu diesem Ganztagsanspruch für die Grundschulkinder? Weil das war ja in aller Munde, wir kriegen so die Schulen mit. Das war sogar letztens im Ortsbeirat Nord Thema, wie es weitergeht mit dem Kinderhaus, wenn die Grundschule auf Ganztagsbetrieb ist. Und jetzt hat der Bundesrat das abgelehnt.
Ich bin klar, dass also,
wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Jetzt wird wahrscheinlich ein Vermittlungsausschuss angerufen. Ich bin klar dafür, für eine Ganztagsbetreuung. Das ist sicherlich auch im kommunalen Bereich auch schon das ein oder andere Mal durchgeklungen. Wir haben Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Und das würde oder das bricht ja regelmäßig weg, wenn die Kinder in die Schule kommen. Und das ist im Augenblick noch eine kommunale Aufgabe, hier eine Betreuung, also einen Hort oder eine andere Betreuung sicherzustellen. Das ist auch für die Kommunen sehr, sehr teuer. Und diesen Ganztagsanspruch auch ab dem ersten Schuljahr umzusetzen, das würde diesen Betreuungsbruch aufheben. Und das hilft zum einen natürlich den Eltern, dass sie Sicherheit haben in der Betreuung, aber auch den Kindern. Es gibt ja nicht nur Kinder, die in gut oder bildungsnahen Familien da hineingeboren werden, sondern auch in bildungsfernere Familien. Und wenn wir dort einen Ganztagsanspruch haben und die Kinder auch im Ganztagsbereich beschult werden, also nicht nur betreut, sondern auch beschult werden, dann gibt es tatsächlich auch für diese Kinder einen anderen Start auch in ihr Bildungsleben, weil sie dann auch tatsächlich länger im schulischen Bereich untergebracht werden. Also von meiner Seite ein ganz klares Ja zum Ganztagsanspruch.
Das im Wahlprogramm drinstehen, wissen Sie das? Ob das selbst von der FDP als Programmpunkt sein wird, so das wieder einzuführen oder wie, das den Antrag oder den Gesetz jetzt umzusetzen? Oder ist das etwas zu neu wahrscheinlich jetzt mit?
Das ist im Zweifel ist es zu neu. Ich habe jetzt nicht diesen Punkt speziell im Wahlprogramm mir angeschaut, aber das ist jetzt sicherlich kein Kontra-FDP-Punkt. Also von daher ist das, hier geht es ja auch um Bildung und das muss man tatsächlich als Fundament eines jeden auch schulischen Lebens und Lebens gut gestalten. Und wenn wir jetzt nicht nur von der Bildungsseite das betrachten wollen, sondern tatsächlich auch von der familiären Seite, dann ist das eine Grundlage, um auch Familien und Erwerbstätigkeit zusammenzubringen und diesen Bruch aufzuheben. Und da gibt es diesen Anspruch. Und der ist ja gescheitert, ja nicht, weil es den grundsätzlich nicht geben soll, sondern weil ja da auch die Länder und die Finanzierungsregelungen nicht ganz klar waren. Von daher braucht es da jetzt im Zweifel nochmal eine Vermittlung, wie das organisiert werden kann.
Okay. Wissen Sie, also war das jetzt Thema hier vielleicht in der Stadt oder im Kreis, wie das überhaupt umgesetzt werden soll?
Das war im Augenblick noch kein Thema. Okay. Also wie das umgesetzt werden sollte, also ein Ganztagsanspruch umgesetzt werden sollte, war noch kein Thema. Aber wir haben ja hier ständig dieses Thema. Wir haben ja hier auch in Oberursel ganz regelmäßig Ganztagsthemen oder Hortthemen und fehlende Plätze auch in der Ganztags- und Hortbetreuung. Das Thema ist ja ganz aktuell und ganz stark. Und das hätte natürlich auch Oberursel sehr geholfen und insbesondere auch den Oberurseler Familien. Wir haben jetzt gerade ja auch wieder eine Erweiterung von Hortgruppen beschlossen, weil der Bedarf da ist, aber dann eben halt auf Kosten auch der Oberurseler Stadtkasse.
Ja, ich denke nur, das heißt eigentlich, der Unterricht geht in den Nachmittag hinein, aber die Hortplätze sind dann nicht mehr notwendig, weil die Kinder schon betreut sind. Habe ich das richtig verstanden? Also heißt die, ist es dann für die Lehrer mehr Arbeit und die Horterzieher stehen bei der KIT irgendwie angestellt, wissen nicht wohin oder wie wird das umgesetzt?
Also im Augenblick haben wir ja das Thema noch nicht, weil es ja abgelehnt wurde. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Man kann einen Ganztagsanspruch im schulischen Bereich umsetzen. Dann wären das Finanzierungskosten, die ja das Land tragen müsste, weil es ja Schule ist. Und Schule ist ja Ländersache. Im Augenblick läuft es ja über Betreuung und das ist ja kommunale Sache. Und das würde dann aus dem kommunalen-städtischen Säckel rausfallen. Also wir müssten es nicht mehr finanzieren. Und das wäre halt der Vorteil. Es ist dann Schule und auf Länderbasis quasi finanziert.
Okay. Aber ich meinte eher von den Mitarbeitern jetzt. Also was passiert mit diesen ganzen Hortbetreuer, die keine Lehramt haben und dann sollen die Kinder nachmittags doch unterrichtet werden?
Wir haben ja auch das Thema der Fachkräfte, des Fachkräftemangels grundsätzlich im Betreuungsbereich. Auch im Kita-Bereich haben wir große Defizite und großen Personalmangel. Ich wage zu sagen, dass auch die Erzieher, die dann dort nicht mehr benötigt werden, ja, dass die tatsächlich schon auch wieder Betreuungsstellen finden, auch in anderen Bereichen. Also von daher, da mache ich mir eher weniger Sorgen. Aber wir haben, im Augenblick haben wir das ja, ist das ja, ja noch
gar nicht. Nee, okay, es ist Zukunftsmusik, ich weiß.
Wirklich Zukunftsmusik. Und wenn das dann auch beschlossen wird, dann muss man tatsächlich schauen, wie wir das auch gut umgesetzt bekommen und wie wir das auch abgefedert bekommen. Und das wird ja auch nicht, wenn wir das morgen beschließen, wird es ja auch nicht im nächsten Schuljahr umgesetzt sein. Es wird Übergangsfristen geben und so weiter. Also da wird es schon auch noch Möglichkeiten geben, mit dieser neuen Regelung auch gut umzugehen. Wenn es die dann mal gibt, ja.
Bleiben wir bei den Schulen noch einen Moment und ein Thema, wo ich ganz stark in Erinnerung habe. Kurz bevor der Christian Lindner in Brummesheim zum Besuch war, hat er ein Bild auf Twitter gepostet von einem Overhead-Projektor, das jemand ihm geschickt hat und gesagt, das muss raus, wir müssen digitalisieren. Und in der Zeit hatte ich sehr viel mit Smartboards zu tun und deren Probleme und habe so, nee, ich will meine Overhead-Projektor bitte in die Klassen haben. Das stürzt nicht ab. Und jetzt natürlich Corona-mäßig sind wir alle bei Digitalisierung gelandet und die Schulen ja, sind mehr oder weniger nicht. Manchmal online, manchmal mehr, manchmal weniger. Und deswegen, das Thema Digitalisierung ist bei Ihnen, soweit ich weiß, in der Partei immer noch ein großes Thema. Wie würden Sie das jetzt vorantreiben? Was soll da passieren, damit die Schulen einerseits die Digitalisierung im Normalbetrieb haben, aber wir wissen ja immer noch nicht, wie es nächstes Jahr hier oder im Winter aussieht. Wie geht es hier voran mit Digitalisierung von den Schulen grundsätzlich?
Das war jetzt auch im letzten Schulausschuss im Kreistag tatsächlich auch Thema. Das war dort auf der Tagesordnung, dort ein Konzept auch vorzustellen, wie es hier im Hochtaunuskreis umgesetzt wird. Wir haben ja einen Digitalpakt. Dafür ist ja auch das Grundgesetz geändert worden, dass Bund und Land zusammenarbeiten können. Dass die Mittel aus dem Digitalpakt auch abgerufen werden, das ist relativ kompliziert. Und da braucht es grundlegende Konzepte, Gesamtkonzepte. Das ist ein Bürokratiewahnsinn teilweise, der den auch den Behörden selbst wieder auferlegt wird. Also wenn wir da etwas einfacher vorgehen könnten, also diese Antragsbürokratie vereinfachen, dass auch der Abruf der Mittel für die Digitalisierung in den Schulen vereinfacht wird, das wäre natürlich der erste Schritt. Digitalisierung ist ja auch aufgeteilt in unterschiedliche Komponenten. Das ist einmal die Hardware, das ist der Anschluss, WLAN in den Schulen, das sind dann die digitalen Endgeräte, einmal für die Schüler, dann aber auch für die Lehrer, dann ist es aber auch der Support. Dann braucht es auch Fachkräfte, die dann auch im Hintergrund den Support betreiben, wenn irgendwas schief geht, wenn es mit der Software hapert, wenn die Hardware kaputt geht. Also das muss geregelt sein. Wir hatten von der Kreistagsfraktion, wir hatten mal den digitalen Hausmeister zum Beispiel auch beantragt. Aber das sind ja alles immer noch auch Kreisthemen. Um jetzt nochmal auf diese Bundesebene zu gehen, da braucht es einen besseren Abruf der Digitalmittel, also aus dem Digitalpakt, eine Vereinfachung. Und dann haben wir das Problem oder im Zweifel das Glück, dass die Schulen digitaler geworden sind, was die Geräte angeht. Dann braucht es aber auch noch Lehrer, die auch damit umgehen können und die auch digitalen Unterricht leisten können. Das sind ja auch, ist ja auch eine andere Art von Unterricht, die Face-to-Face-Unterricht in den Klassenräumen oder im digitalen Unterricht zu gestalten, auch mit digitalen Plattformen umzugehen, mit digitalen Modulen umzugehen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Also auch die Lehrer mitnehmen, die Lehrer unterstützen, die Lehrer fortbilden. Das sind wichtige Aufgaben, die wir noch haben. Wir sind auch erst ganz am Anfang. Und Corona hat ja tatsächlich nur gezeigt, zum Glück kann man sagen, dass wir da ein Riesendefizit haben, was Digitalisierung angeht. Und Sie hatten das ganz am Anfang ja auch gesagt, die FDP hat sich Digitalisierung ja auf die Fahne geschrieben. Das war teilweise ja schon so, ja, Digitalisierung, lustig, keiner kann es mehr hören und immer wieder das gleiche Lied. Corona hat am Ende gezeigt, dass wir tatsächlich Riesendefizite haben und dass wir da wirklich vorangehen müssen. Und auch von Bundesebene geht das tatsächlich nur, wenn wir die Zusammenarbeit mit den Ländern verstärken können und das, wie wir es jetzt beim Digitalpakt zum Beispiel gesehen haben, dann über eine Grundgesetzänderung. Muss man dann auch mal intensiver über eine Föderalismusreform ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber da nochmal drüber nachdenken, ob dieser Föderalismus tatsächlich im Schulbereich, im Bildungsbereich, so wie er da jetzt noch so strikt gehandhabt wird, noch zukunftsfähig ist oder ob wir da tatsächlich eine andere Art der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern brauchen.
Okay, hätten Sie es, wenn Sie jetzt, wir reden jetzt über ein Konzept jetzt auf Kreisebene, hätten Sie es letztes Jahr anders gemacht? Weil ich, für mein Gefühl, haben wir letzten Sommer irgendwann den Punkt erreicht, wo jetzt sind wir mal durch erstmal. Und dann ist diese ganze Vorbereitung in manche Schulbereichen quasi jetzt wieder stillgestanden für den Sommer und man hat ein bisschen Zug gelebt.
Also so wie es jetzt von der Vorstellung des Konzeptes war, hat auch der Kreisausschuss ordentlich gearbeitet und auch mit einem in einem Gremium zusammengesessen, wie man was am besten umsetzen kann. Da geht es auch um die Smartboards in den Schulen. Also es ist ja jetzt nicht nur das digitale Endgerät für den Lehrer oder für den Schüler, sondern es geht ja auch um die digitale Technik in den Schulen selbst. Ja, Kreidetafel, Overhead-Projektor, das sind Sachen, die waren alle mal gut, aber das ist tatsächlich Vergangenheit und da brauchen wir jetzt einfach eine Modernisierung. Und auch das ist dort in diesem Konzept mit verarbeitet und das kann man auch über diesen Digitalpakt abrufen. Aber es braucht halt bestimmte Voraussetzungen, um das überhaupt abrufen zu können. Und die sind teilweise sehr, sehr bürokratisch und sehr überbordend. Und das zu vereinfachen, das wäre ein großer, guter Schritt.
Okay. Nur für mich zum Verständnis, wer ruft das ab? Also das Bund stellt das Geld und sagt, kann abgerufen werden. Kommt dann das Land oder der Kreis, um das abzurufen, als Schulträger oder?
Der Schulträger.
Der Schulträger. Also quasi der Kreis. Muss das abrufen. Genau.
Ja, also der stellt dann Anträge und hat ein bestimmtes Budget. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel insgesamt im Prinzip zugewiesen werden können und für diese Anträge oder für dieses Budget stellt er entsprechend die Anträge.
Okay. Alles klar.
Jetzt für den Hochtaunuskreis dann tatsächlich.
Mhm. Okay. Gut, dann haben wir ich sehe immer noch nichts. Dann haben wir das Thema schlechthin im Wahlkampf bezahlbarer Wohnraum gehabt. Das war ja bei jedem Gespräch Thema, egal ob es Bürgermeister, Kommunal war, das war immer. Und jetzt muss man aber in Bundesebene denken. Und dann habe ich gedacht, was kann man da machen? Das wird ja in Berlin mal nicht beschließen, ich sag mal so, wie man hier irgendwie Mietspiegel oder sowas einführt in Oberursel, denke ich. Und deswegen die Frage, was kann man auf Bundesebene machen, um bezahlbaren Wohnraum in Oberursel besser realisieren zu können? Gibt es irgendwas, wo die Stadt immer sagt, das können wir nicht, weil Gesetz sagt nein? Gibt es irgendwas, was man in Berlin machen könnte, damit das für eine Stadt wie Oberursel einfacher ist?
Was der Bund in erster Linie machen kann, ist, die Bauvorschriften zu überprüfen. Da steht auch dazu in unserem Wahlprogramm zum Beispiel ein Baukosten-TÜV drin, der tatsächlich die neuerlich gesetzten Bauvorschriften gerade auch im Energiesparbereich auf Kosten-Nutzen-Effizienz tatsächlich auch mal überprüft, weil gerade auch diese Vorschriften die Baukosten selbst so immens in die Höhe treibt, dass man schon fast gar nicht mehr bezahlbar bauen kann, also für ein bezahlbares Wohnen bauen kann. Also die Herstellungskosten müssen dringend gesenkt werden und das kann man durchaus im Bund durch entsprechende Überprüfung der Bauvorschriften machen. Und dann das hatten wir jetzt gerade auch kurz im Bildungsbereich. Der Bund, der stellt natürlich, stellt den Ländern auch Fördermittel zur Verfügung, auch für kostengünstiges Wohnen. Das ist, glaube ich, im Augenblick ein Betrag von 1 Milliarde, die dann entsprechend über den Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Und die Länder bestimmen dann aber, wie es verwendet wird. Und das ist tatsächlich originäre Länderaufgabe oder Ländersache. Ähnlich wie auch diese Bildungsaufgabe ist auch diese Aufgabe, originär Länderaufgabe, da kann man durchaus auch mal überlegen, ob man da überlegt, was kann man auf Bundesebene oder was kann man mit der Bundesebene gemeinsam organisieren? Wie kann der Bund, wenn er das möchte, Projekte auflegen oder auch Anreize schaffen, dass die Länder dann dort auch mehr in die Förderung von kostengünstigem Wohnraum gehen? Und das andere ist dann auch die Grunderwerbsteuer, das haben wir auch, die ist ja mittlerweile extrem hoch, dass man dort auch, also in den Anschaffungs- und in den Herstellungskosten, wenn man die senkt, hat man insgesamt ja weniger Baukosten und könnte dann tatsächlich auch in der Vermietung etwas niedriger rangehen. Und Bereitstellung von Bauflächen ist ja dann auch nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber das ist alles in erster Linie Ländersache oder auch hier Sache von Oberursel. Ja, wo werden Bauflächen zur Verfügung gestellt? Das muss sich Oberursel überlegen, wenn wir so einen Wohnungsdruck haben oder ob wir noch weiter innen verdichten oder weiter nach außen gehen wollen. Das ist hier eine Entscheidung, die Oberursler Stadtverordneten treffen. Und alles, was der Bund tun kann, ist da auch zu machen. Da fällt mir auch der Mietendeckel ein. Das ist auch ein klassisches Beispiel für verfehlte Wohnungspolitik. Das haben wir an Berlin auch gesehen. Da gibt es einen Mietendeckel. Dann haben wir zwar gesenkte oder abgeflachte Mieten, ich sag's mal so, aber wir haben halt weniger Investitionsvolumen in Neubau von Wohnungen und auch in Sanierung von Wohnungen. Ja, und wenn die Investitionen auch ausbleiben, weil es sich nicht mehr lohnt, dann haben wir jetzt mal einen Mietendeckel, aber Wohnungsnot kann man am Ende ja nur durch Wohnungsbau beheben. Und da hilft auch kein Mietendeckel, der dann eigentlich kontraproduktiv ist und dann Investitionen nicht mehr möglich macht, weil die einfach die Mittel dafür nicht da sind oder nicht erwirtschaftet werden können.
Okay, alles klar. Okay, und das andere, was ich hier gelesen habe, ist das Thema Klimapolitik, das, was immer wieder jetzt gerade im Munde ist. Hatten Sie vorher angesprochen und das ist bei Ihnen jetzt, das war auf der Webseite, glaube ich, da war eine schöne Überschrift, FDP will Neustart in die Klimapolitik. Und da ist ein Zitat von Christian Lindner: Wir brauchen einen Neustart, damit meine ich keinen Schnellschuss, wie er jetzt von der Bundesregierung geplant ist. Wir wollen einen Neustart mit klaren Zielen und mehr Verbindlichkeit und zugleich mehr technologische Offenheit für überlegene Problemlösungen, um CO2 einzusparen. Genau daran mangelt es aus unserer Sicht gegenwärtig. Stehen Sie zu diesem Zitat erstmal und wie ist Ihr dann Plan, dann, wenn Sie in Berlin sitzen, zu sagen, okay, und jetzt gehe ich das an mit der Klimapolitik. Das sind meine nächsten Schritte.
Das ist tatsächlich auch ein Thema, auch eines meiner Themen. Es ist, ich finde es ein bisschen schade, dass wenn man die derzeitige Klimapolitik hinterfragt, die ja aus in der Regel aus Vorschriften oder aus drohenden Fahrverboten oder strikten Subventionen bestimmter Technologien besteht, wenn man das hinterfragt und wenn man sagt, ich kann mir aber tatsächlich eine andere Lösung vorstellen, das erfahre ich relativ oft, dass mir dann sehr schnell gesagt wird, dass ich die Klimakrise, die wir haben, oder den Klimawandel nicht ernst nehme. Ganz im Gegenteil, ich habe zwei Kinder, denen ich ja auch, wenn ich dann nicht mehr da bin, eine Erde und ein Lebensumfeld hinterlassen möchte, das auch für meine beiden Kinder noch lebenswert ist und wo sie sich auch noch draußen bewegen können, ohne dass sie Angst haben müssen, von der Sonne verbrannt zu werden, um jetzt mal übertrieben zu sagen. Das ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Ich sehe da aber zum Ansatz unserer politischen Mitbewerber einen Unterschied. Und der Unterschied ist dahingehend, dass auch wir Liberale und auch ich der Meinung sind, dass die Politik und die Verwaltung, die Ministerien, der falsche Ort sind, zu sagen, in welche Richtung unsere Technologie zu gehen hat. Sondern wir haben Universitäten, wir haben Techniker, wir haben Ingenieure, die wirklich gut forschen, die auch entwickeln. Und wir sind aus der Vergangenheit bis hierher auch so gut gekommen, weil wir denen auch immer vertraut haben. Und da setzen wir drauf, auf diese Innovationskraft, die wir in Deutschland haben, dass wir die Kräfte freisetzen. Und auch wir haben im Programm auch einen CO2-Preis, aber insofern, dass wir auch dieses Pariser Klimaabkommen ist auch für uns verbindlich, dass wir halt einen festen CO2-Deckel setzen und innerhalb dieses Deckels die CO2-Zertifikate gehandelt werden. Und wenn wir können auch so Klimapolitik machen, indem wir diesen Deckel immer kontinuierlich absenken. Und dann braucht es halt Entwicklung und Technologie, um diese Zertifikate, die es dann noch gibt, zu erwerben. Und dann gibt es im Zweifel, oder nicht im Zweifel, sondern ganz sicher Technologien, die halt weniger CO2 verbrauchen. Also wir setzen tatsächlich eher auf diese Innovationskraft als auf strikte Vorgaben oder tatsächlich einseitige Subventionen, wie zum Beispiel jetzt in die Elektromobilität. Was gut sein kann, was auch gut gehen kann, aber ich finde es schade, dass man wenig auch auf alternative Antriebe setzt. Und die Politik hat maximal die Aufgabe, Grundlagenforschung zu fördern und zu betreiben und alles, was darüber hinausgeht, wenn wir da wieder auf unsere ureigene, auch deutsche Ingenieurkunst quasi vertrauen und auch auf die Entwicklung unserer guten Universitäten und auf die Forschung und die Wissenschaft. Ich glaube, dann haben wir wirklich eine gute Chance, auch diesen Klimawandel zu bewältigen. Und das wünsche ich mir auch sehr für meine Kinder. Also da bin ich sehr dabei.
Okay. Ja, das waren meine 4 Fragen. Dann ich sehe hier immer noch keine Kommentare. Dann frage ich Sie, was haben Sie sonst in Berlin dann vor? Also wenn Sie jetzt ankommen und sagen, okay, jetzt bin ich hier, jetzt arbeite ich es mal ein und jetzt habe ich folgende Themen. Das ist also Klima haben wir. Was ist das andere Thema, wo Sie vielleicht als erstes sagen, das wird mein Steckenpferd, in den Ausschuss will ich hin, da will ich was erreichen?
Wenn ich mir eine Arbeitsgruppe wünschen oder einen Arbeitskreis wünschen könnte, dann wäre es natürlich Bildung. Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das ist mein Steckenpferd. Ich bin da auch beruflich unterwegs gewesen, lange Jahre. Ich habe in Schwerin gearbeitet, im Wissenschaftsministerium, dort auch im Hochschulbereich, habe die Uni Greifswald und die Hochschule für Musik und Theater betreut und bin dann auch in Rheinland-Pfalz in der Hochschulfinanzierung unterwegs gewesen. Und Wissenschaft und Bildung liegt mir auch beruflich sehr nahe. Dann natürlich auch jetzt kommunalpolitisch bin ich ja seit 2014 aktiv. Ich habe 2 Kinder, die im Bildungsbereich, oder meine Tochter ist in 2 Jahren mit dem Abi fertig, mein Sohn ist da noch ein bisschen länger dabei. Also Bildung begleitet mich ja seit meinem eigenen Bildungsweg bis jetzt. Das ist für mich das Thema, was ich gerne in Berlin angehen möchte. Und natürlich dann auch, was ich eben gesagt habe, auch Klimaschutz oder Klimapolitik ist eins der wichtigsten Themen unserer Zeit. Und wir haben da gute Ansätze. Und wenn ich das machen dürfte, das ist ja auch nicht so, dass man gerade auch als Neuling, wenn ich die Chance habe, nach Berlin zu kommen, dass ich gefragt werde, was ich gerne machen möchte, sondern ich sage, was ich gerne möchte und hoffe, dass ich das dann auch machen darf. Und das wäre wirklich mein Wunsch. Also das möchte ich sehr, sehr gerne, ja.
Okay. Eine Frage ist jetzt in diese Zeit reingekommen, während wir reden. Und zwar Melanie Tasso wieder. Danke. Und wie stehen Sie zu Rentenbeginn mit 68? Völlig jetzt was anderes.
Ja, finde ich super. Ich bin eher für eine Flexibilisierung, egal in welche Richtung. Also wenn jemand mit 60 Jahren in Rente gehen möchte und dafür Abschläge in Kauf nehmen möchte, soll er das tun. Wenn jemand aber erst mit 70 Jahren in Rente gehen möchte, dann soll er das bitte auch tun dürfen. Dafür sollten wir die Möglichkeiten und die Voraussetzungen schaffen. Und wir haben das Problem, dass wir bald Babyboomer haben, die in Rente gehen werden. Das ist zum einen, dass das Rentensystem belastet wird. Zum anderen wird aber dann tatsächlich auch, werden viele Fachkräfte freigesetzt und wir werden in einen Fachkräftemangel geraten, wo wir dann auch überlegen müssen, wie wir damit umgehen müssen. Rentenbeginn, starrer Rentenbeginn mit 68, davon halte ich nichts. eher eine Flexibilisierung, sowohl nach unten als auch nach oben.
Und dass man früher in Rente gehen kann, jetzt, was ich sage, mit Abschläge, gibt es irgendwelche Gedanken, dass man sagt, so branchentechnisch, wenn man so und so viele Jahre, ich sag mal, auf dem Bau gearbeitet hat, dass man da weniger Abschläge kriegt als jemand, der, wie ich im Büro sitzt oder zumindest auf dem Stuhl vom Computer, wenn ich nicht im Büro bin.
Also das im Detail müsste das ausdiskutiert werden. Am Ende kommt es darauf an, wie lange jemand gearbeitet hat. Und wenn man das im Detail noch verändern möchte, wie lange jemand in der Baubranche gearbeitet hat, ist anders zu gewichten als jemand, der im Büro gearbeitet hat, wo man dann auch wieder diskutieren kann, ist das jetzt tatsächlich weniger oder mehr anstrengend. Ich würde es nicht diskutieren, aber diese Diskussionen könnten tatsächlich kommen. Das müsste man oder kann man durchaus diskutieren. Am Ende soll es darauf ankommen, wie lange jemand gearbeitet hat und entsprechend kann er oder sollte er in Rente gehen dürfen, wann er es für sich für richtig sieht.
Okay, gut. Und damit sind wir am Ende von alle Fragen. Von daher würde ich jetzt sagen, Sie haben jetzt die Chance, für sich zu werben. Normalerweise sage ich so, in den Zweiergesprächen habe ich eigentlich kein Zeitlimit bei sowas. Wir gucken immer auf die Uhr und sagen, sollen wir bis dahin da fertig sein. Wir sind doch erst bei 9:45. Also nehmen Sie Zeit und erzählen Sie, warum man Sie jetzt wählen soll.
Ich hatte es am Anfang ganz kurz gesagt, dass eine freiheitliche, eine liberale, eine tolerante Gesellschaft mir unendlich wichtig ist. Und gerade auch als gefragt wurde, warum ich und nicht die anderen, die Mitbewerber, das liegt sicherlich auch im Programm begründet, in unseren freiheitlichen Grundlagen und in unseren freiheitlichen Grundsätzen. Ich setze sehr viel auf Anreize, ich setze sehr viel auf Selbstbestimmung und auf Toleranz. Und die Politik ist dafür da, Rahmen zu setzen, Rahmenbedingungen zu setzen, in deren wir uns bewegen können. Die Politik ist nicht dazu da, zu sagen, das kannst du jetzt oder das solltest du jetzt, das darfst du nicht. Die Politik sagt, wenn du das machst, dann kann das passieren. Das ist deine Entscheidung, das zu tun. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich möchte dafür nach Berlin gehen, um genau den Wählern und den Bürgern wieder diese Chance zu geben, genau für sich zu entscheiden, in diesem Rahmen, die Politik maximal setzt, für sich und ihr Leben zu entscheiden. Das ist mein Wunsch und mein Begehr, in das ich in Berlin umsetzen und mich dafür einsetzen.
Alles klar. Okay, vielen Dank. Es kam gerade jetzt eine.
Ich muss was zu mir selbst sagen.
Ja, gerne.
Okay.
Ich wollte also jetzt kurz mal, solange die URL hier unter mir drunter ist, ich wollte das nur mal sagen, weil nicht, dass jemand das falsch abschreibt nachher. Schauen Sie bitte, da ist nur ein A in der Mitte. Also Katja Adler mit dem A verbunden, dass man da nur ein A eintippt, falls jemand da guckt und sagt, ach, das merke ich, der Name, muss man das nur wissen. Dann machen Sie erstmal zu sich und dann ist es tatsächlich eine Frage gerade reingekommen.
Ach so, okay. Ich hatte das ja vorhin schon kurz erwähnt, ich habe zwei Kinder, ich bin 47 Jahre alt, ich wohne seit 2002 in Oberursel. Vorher habe ich in Schwerin gelebt, 7 Jahre lang, und ich bin in Eisenhüttenstadt geboren. Ich habe Verwaltungswissenschaften studiert und auch Psychologie, Politik und Recht, und ich arbeite seit 2002 in Rheinland-Pfalz im vorher Bildung- und Wissenschaftsministerium und jetzt im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Heißt, ich musste kurz überlegen, weil in Rheinland-Pfalz war vor, auch als wir Kommunalwahl hatten in Oberursel, war dort auch Landtagswahl, und das Ministerium hieß vorher ein bisschen anders. Das hat jetzt seit 2 Monaten einen anderen Namen, deswegen. Und ich mache, wenn ich das noch kurz sagen darf,
ich bin
gerne in der Natur. Man fragt immer so nach Hobbys und so weiter. Also ich mache unendlich gerne Sport, ich bin gern draußen, ich bin gern im Wald, ich bin gern auf dem Wasser. Das hilft mir in allen möglichen Bewegungen, laufen, wandern, Radfahren. Das hilft mir tatsächlich, den Kopf zu lüften, nachzudenken oder einfach mal ja, nicht zu denken. Das sind so meine kurzen Sätze zu mir selbst.
Okay. Ja, wie gesagt, eine Frage kam noch rein, die ist natürlich jetzt ein bisschen prekär jetzt. Wie sehen Sie das Verhalten bei den FDP Thüringen? Ich habe einen Verdacht, um was es da geht.
Ich habe auch einen Verdacht. Es ist natürlich denkbar unglücklich gelaufen in Thüringen.
Soll ich es erklären? Oder wollen Sie es erklären?
Erklären Sie es.
Also ich hab den Verdacht, es geht um die Mitgliederversammlung der FDP. Erfurt war das, und das kollidierte am Dienstag mit einem sehr schönen Fußballspiel gegen England. In dem hier in Oberursel auch die Ausschuss vorgelegt wurde. Und da hat man wohl bei der Mitgliederversammlung, anstatt zu verlegen oder sagen, ist halt so, kann man das Spiel nicht sehen, hat man wohl das projiziert hinter dem Podium auf dem Großleinwand. Und da gibt's ein Bild in der Presse, wo der Vorsitzende, während jemand anders redet, er hat quasi den Rücken zum Publikum und schaut Fußball. Also ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, aber das ist das, was ich diese Woche von Thüringen mitbekommen habe.
Ja, ich kann nur für mich sagen, ich würde es anders tun. Ich würde es so genauso nicht machen. Das ist eine Entscheidung der dortigen Protagonisten, das so zu tun. Für mich würde es diese Entscheidung nicht geben. Wir haben in Oberursel ja den Ausschuss extra nach vorne gelegt, um die politische Arbeit ohne uns aufs Fußballspiel konzentrieren zu wollen oder zu dürfen oder zu können oder was auch immer. Das halte ich für den genau richtigen Weg, sich dem Fußballspiel eher zuzuwenden als ja, den politischen Aufgaben. Ich würde es anders tun.
Okay. Und hatten Sie an was anderes gedacht oder ist das Gleiche jetzt?
Nee, auch. Es ist auch ungünstig gelaufen, genau.
Das kann man sagen, ja. Das Spiel ist für mich sehr günstig gelaufen, finde ich, aber das ist ein anderes Thema.
Ich finde es ja ungünstig in aller
Hinsicht. Ja, ich habe im Forum gesagt, ich kann nicht verlieren. Ich habe hier.
Genau.
So, das war dann alles. Dann vielen Dank, dass Sie bei uns waren und die Zeit genommen haben. Und es tut mir leid, dass es mehr Fragen waren. Das hätte ich gern noch weiter mit Ihnen diskutiert. Aber wenn da jetzt keine Fragen kommen, dann werden wir hier aufhören. Nochmal so als Erinnerung. Die ganze Sache gibt es als Aufzeichnung im Forum und auf YouTube. Wenn Sie jetzt das weitererzählen wollen an Leute, die sagen, ich bin nicht auf Facebook, dann hier diese Adresse obu.li/btw2021. Da können Sie das zuschauen, und ich werde auch wahrscheinlich heute Abend noch die MP3-Datei extrahieren und dann auf diese Seite auch hochladen. Dann kann man das Ganze als Tonaufzeichnung mitnehmen im Auto oder beim Joggen oder sowas zuhören. Jetzt kommt doch ein Kommentar, wenn ich das sage. Wieso kann ich? Oh, bin ich kurz weg? Ich weiß nicht, ob jemand mich noch sieht. Also ich. Sehen Sie mich noch?
Jetzt doch.
Ja, also irgendwie kurz habe ich ein Signal gesehen hier, den habe ich noch nie gehabt. Der sagt mir, dass ich eine kurze Verbindungsproblem hatte. Also wir haben hier einen Kommentar, da steht vielen Dank. Das ist schön, dass jemand uns das bedankt. Das ist ein bisschen anders gelaufen als im Herbst. Da war wahrscheinlich die Interesse am Bürgermeisterpost doch ein bisschen größer. Aber dann bin ich gespannt, ob es beim anders auch so läuft.
Ja, das hatte ich vorhin kurz ja auch erwähnt, Kommunalpolitik und auch Bürgermeister, das ist ja wirklich eine unmittelbare Politik. Das betrifft uns hier in Oberursel direkt, ja, jede Entscheidung. Und die Bundespolitik ist etwas übergreifender, etwas umfassender. Und man könnte fast sagen, es betrifft uns nicht direkt, aber das ist auch falsch, ja. Und es ist schon wichtig, und ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mich mit Ihnen zu unterhalten und ja, meine paar Themen hier mal darzulegen und Fragen zu beantworten. Und ich hoffe darauf, dass der Sommer so gut wird, dass wir uns zum Spätsommer auch persönlich im Straßenwahlkampf sehen. Da hoffe ich jetzt sehr drauf. Und vielleicht auch bei der einen oder anderen Veranstaltung, die dann auch wieder stattfinden kann.
Wenn Sie Termine haben, wissen Sie Bescheid, können Sie im Forum dann posten und dann wissen so um die 9000 Leute Bescheid, wann Sie zu finden sind in der Vorstadt und kommen dann hoffentlich auf Sie zu. Alles klar, dann sage ich vielen Dank, schönen Abend noch und gern und wir sehen uns im Forum. So, und nächste Woche geht es tatsächlich weiter, genau in eine Woche um 21 Uhr an den 8. Juli habe ich dann etwas aus der Reihe, terminlich, haben wir Markus Kopp, der aktuelle Amtsinhaber von diesem Direktmandat vom Wahlkreis, zum Gespräch. Auch da ist jetzt schon im Forum die Ankündigung geschaltet. Das heißt, Sie können jetzt schon Fragen einreichen unter die Ankündigung. Die werde ich dann in einer Woche den Herrn Kopp stellen. Ich sage dann auch vielen Dank fürs Zuschauen, sei es live oder nachher mit der Aufzeichnung und wir sehen uns in eine Woche wieder oder lesen uns im Forum. Vielen Dank und schönen Abend noch.